Schön. Es tut einfach gut, zusammen zu sein und hier zu sein. Und es tut gut, gemeinsam Gott anzubeten, egal wie schwierig das ist oder es ist einfach gut. Predigt. Danke, Vater, dass es möglich ist, dass wir hier zusammenkommen. Danke, dass du Herr bist, dass du Heiland bist, dass du wahr gewordene Verheißung bist und noch viel mehr Verheißung für uns hast. Danke für dein Wort, danke für deine Gegenwart, danke für dein Leben in unseren Herzen. Danke, dass, wenn zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen, du mitten unter ihnen bist. Dass diese Quelle des ewigen Lebens, die in uns ist, neu aufsprudelt und uns erfüllt mit deinem Leben. Danke auch, dass dieses seltsame Echo sich demnächst verkrümeln wird. Amen. Muss ich irgendwas machen? Okay. Predigt. Der heutige Predigttext stammt aus der Apostelgeschichte, aus dem 16. Kapitel. Und zwar, der Hintergrund ist, Paulus hat einen Wahrsagergeist ausgetrieben. Paulus und Silas, die waren in einer Stadt und die ganze Zeit rannte hinter ihnen eine Frau her und sagte: Diese zwei Männer da, diese zwei Männer, die verkünden euch die Wahrheit, die verkünden euch die Wahrheit. Und irgendwann hatte Paulus die Nase voll und hat gesagt, okay, ab jetzt gebiete ich dir, verlass diese Frau. Dem ist das auf die Nerven gegangen. Vermutlich war es kein wirkliches, echtes Zeugnis, sondern sonst hätte er nicht so reagiert. Aber der Geist verließ die Frau, Paulus und Silas wurden angeklagt und da steigen wir in die Geschichte ein. Wir werden uns nicht mit diesem Hintergrund beschäftigen, warum die Frau das gesagt hat und warum Paulus, sondern wir werden Paulus und Silas in der Krise begegnen. Da merken sie, wen sie aufmerksam sich umschauen schon, wo der Bezug zur gegenwärtigen Situation herkommt. Also, Apostelgeschichte 16 ab Vers 19. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten die beiden den Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten der Stadt, Philippi, und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen der Leute hier. Juden sind sie, sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können, die wir auf gar keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Anzahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat er dann auch, er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Es kommt uns heute so ein bisschen brutal vor, das war aber damals normal. Also die Art und Weise, Verbrecher zu behandeln, vieles dort funktionierte einfach nur auf Basis von Abschreckung. Also Anklage und dann eigentlich vor einem ordentlichen Gerichtsverfahren wird derjenige geschlagen und ins Gefängnis gesteckt. Hinterher kann man dann immer noch sehen, was man weitermacht. Manchen kommt das heutzutage so vor, als wäre da irgendwie was ganz besonders Schlimmes passiert. Nein, das war eher Standardverfahren. Also, Paulus und Silas sind ohne ihr eigenes Zutun in eine Krise gekommen. Stellt euch ihre Situation vor. Sie wurden geschlagen, zahlreiche Schläge mit der Rute. Das ist unangenehm. Im Anschluss daran wurden sie medizinisch versorgt, die blutenden Wunden wurden schön sauber. Nein. Das gehörte nicht mit zu dieser Art, mit Angeschuldigten umzugehen, sondern sie wurden ins Gefängnis geworfen, ins allerletzte infektiöse Dreckloch. Ganz nach hinten. Und damit sie sich nicht irgendwie selbst helfen und selbst die Situation verbessern können, hat man ihre Füße in den Block gesteckt, das heißt festgemacht am Boden, sodass sie sich weder irgendwo reiben, noch sonst wie Erleichterung verschaffen konnten. Paulus und Silas waren in einer verzweifelten Lage. Paulus und Silas waren in einer Krise. Interessant ist, wie die zwei dann reagieren. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen alle zu. Das ist unsere als Christen natürliche Reaktion in einer Krise. Ein Prediger, den ich kenne, der hat gesagt, wenn du mehr deiner inneren Nahrung, wenn du mehr deiner Informationen aus den Medien bekommst im Augenblick, wie aus dem Wort Gottes, dann wird es auf Dauer schwierig für dich. Notwendigkeit 1, diese Beziehung zu Gott zu pflegen. Diese Wahrheiten aus Gottes Wort in uns aufzusaugen und aufleben zu lassen. Notwendigkeit 2, jetzt ist ein bisschen spät damit anzufangen, aber es geht noch, das ist die gute Nachricht. Es gibt manche Menschen, die leben so gesund und gut vor sich hin und erst dann, wenn sie in die Krise kommen, dann versuchen sie, diesen inneren Frieden und Glauben aufzubauen. Das ist etwas schwierig. Es geht, es gibt Leute, die jetzt derzeit sich Christus zuwenden und die im Glauben Halt finden, aber es ist wesentlich einfacher, wenn du vorbereitet bist. Gegen Mitternacht, wir stellen uns das nochmal vor, der dunkelste Kerker, es müffelt. Ich weiß nicht, ob sie die Toten, die dort in dem Kerker gestorben sind, zuverlässig weggeräumt haben oder ob da der eine andere oder andere noch rumlag in dem Zustand, in dem er halt war. Auf jeden Fall, sie sind ganz hinten, das Blut läuft ihnen runter, sie haben Wunden, sie wissen nicht, wie es weitergeht und sie beten und preisen Gott mit Lobliedern. Und die anderen Gefangenen hören sie. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf, die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Ich habe jetzt schon Predigten gehört, jetzt nicht in dieser aktuellen Krise, aber früher, die gesagt haben, da siehst du, wie du dich verhalten musst, in der Krise musst du Lobpreis machen, dann wird Gott eingreifen. Paulus und Silas haben das nicht getan, damit Gott eingreift. Okay? Manche versuchen aus der Bibel ein Kochbuch zu machen mit Rezepten und sagen, ja, da erkenne ich die Zusammenhänge und dann passiert das und dann passiert das. Also, nein, Gott ist kein Automat. Es gab keinerlei Garantie dafür. Als Daniel, die Freunde von Daniel, in den Ofen geworfen werden sollten, sagten sie, wir wissen nicht, ob Gott uns retten wird aus dieser Lage. Aber wir wissen eins, der Herr ist Herr und wir beten nur ihn an. Und da hat Gott auch eingegriffen, aber die haben nicht gesagt, hör auf, Freund, wir beten ihn an, so, und jetzt kannst du gar nichts machen. Das stimmt einfach nicht. Also wenn ihr Predigten hört, die sagen, wenn du in der Krise bist, dann machst du das und dann machst du das. Das funktioniert nicht. Paulus und Silas haben das nicht getan, um etwas zu erzeugen, sondern um den Überfluss an Freude und an Dankbarkeit gegenüber Gott Ausdruck zu geben. Das, was in ihnen war, musste raus, unabhängig von der Situation, unabhängig davon, bei uns, ob wir Desinfektionsmittel, Mundschutz, wir dürfen unsere Lieben nicht sehen, wir sind sehr eingeschränkt, wir sitzen zu Hause. Unabhängig davon ist da so viel drin, dass es einfach raus muss, dass wir gar nicht anders können. Und es gibt auch in der Krise nebenbei immer noch einen Grund, fröhlich zu sein. Beispielsweise habe ich den schönsten Garten Deutschlands. 6 Wochen lang jedem Grashalm gut zugeredet, ihn liebevoll beschnitten und so weiter. Und ich kenne meine Umgebung auch wesentlich besser. Ich kenne alle Eichhörnchen und Rehe mittlerweile beim Vornamen. Wir duzen uns. Wenn die Krise dann vorbei ist, dann wird es für die echt schwierig. Sie werden mich vermissen, wahrscheinlich bei mir vorbeischauen. Also in der Krise gibt es auch immer gute Dinge. Okay, zurück zu Paulus und Silas. Die haben also aus diesem inneren Überfluss, aus dieser Quelle in ihnen, aus dem, das gesagt hat, Gott ist gut, egal wo ich gerade bin, rausgebetet, die Grundmauern wurden erschüttert Und im selben Augenblick sprangen alle Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Gott ist jemand, der immer überreich segnet. Der sagt jetzt nicht, okay, Paulus, Silas, noch ein Christ in diesem Gefängnis? Nein, leider nicht. Dann jetzt mal seid frei. Wenn Gott eingreift, dann immer aus seiner überaus großen Gnade, überbordend. Alle Türen öffnen sich. Alle Gefangenen sind frei. Im Augenblick, wenn du deiner Beziehung zu Gott Rechnung trägst, wenn du aus dem, was in dir drin ist, rauslässt, wie gut es dir geht, dann wirst du feststellen, dass Menschen mit dir sprechen wollen darüber. Ich hatte in den letzten 6 Wochen mehr gute Gespräche über den Glauben, über Zoom, über Telefon, über Skype, als im ganzen Jahr zuvor. Und das nicht, weil ich plötzlich meine evangelistische Ader entdeckt habe, sondern weil man einfach ins Gespräch kommt. Was machst du? Wie gehst du damit um? Ach so? Ja, ehrlich? Ja, gut, und ich kann dafür beten und plötzlich ist man im Gespräch. Gut, also Auswirkungen auf die anderen auch. Dann kommt der Aufseher, der Kerkermeister. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, da zog er sein Schwert, er wollte sich töten, er dachte, alle Gefangenen seien geflohen. Natürliche Reaktion, er steht auf, die Erde bebt, er wacht auf, er sieht, die Türen sind offen, er möchte sich umbringen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Also das ist jetzt mal ein bisschen schräg, oder? Wo ist Paulus? Wo ist Paulus in dem Moment? Bitte klar und deutlich, danke, das war trotz Mundschutz verständlich. Ja, der ist nach wie vor im hintersten Zimmerchen im Gefängnis und seine Füße stecken zwar noch, sind frei, aber er ist noch im er ist da geblieben, wo er vorher war. Und trotzdem weiß er, dass der Aufseher gerade dabei ist, sein Schwert zu ziehen und sich reinzustürzen. Das heißt, in dem Augenblick, in dem die Krise vorbei ist, macht Paulus und Silas nicht das Natürliche. Sie sagen nicht, jetzt ist es vorbei, jetzt kann ich, sondern er bleibt genauso dicht an Gott dran wie vorher, als er fest drin saß, die Türen zu waren, die Füße im Block waren. Er hört, was ist der nächste Schritt. Und plötzlich sieht er vor seinem inneren Auge, draußen steht ein Mensch, der gerade dabei ist, sich selbst zu töten und in die Hölle zu gehen. Und er sagt, halt! Tu es nicht. Wir alle sind da. Lass uns drüber reden. Im Gegensatz zu einer Ehe ist in diesem Fall der Satz, lass uns drüber reden, ein heilbringender. Der Aufseher lässt Fackeln bringen, stürzt in das Gefängnis und wirft sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Nochmal, die natürliche Reaktion auch der anderen Gefangenen wäre gewesen, wir rennen alle weg, wir sind alle da geblieben und haben fasziniert dieses Wirken Gottes erlebt und gesagt, was kommt jetzt als nächstes? Dann kommt der Aufseher, er wirft sich vor Paulus und Silas zu Boden, er führt sie nach draußen und er fragt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Er hat sofort verstanden, dass das auf eine viel, viel tiefere Ebene geht, als das, was er eigentlich gedacht hat. Also, Paulus und Silas waren fest gefügt in Gott und egal wie die Umstände waren, das konnten weder die Umstände noch der Teufel verändern. Ihre Beziehung zu Gott, ihr inneres Leben hat Ausdruck gefunden. Es musste raus als Lobpreis. In dem Moment, in dem Gott begann einzugreifen, haben sie nicht gesagt, super, die Notlage ist vorbei, ab hier übernehme ich wieder. Das kenne ich aus meinem Leben. Ja. Das ist wirklich aussichtslos, alles im Trüben und ich bete und flehe und so weiter und Gott sagt ja und im nächsten Augenblick nehme ich ihm das Ganze aus der Hand und sage, perfekt, ich weiß, wie es weitergeht, bin der Richtige, kann wieder alleine, danke. Das ist falsch. wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Und Paulus und Silas machen genau das eben nicht, sondern sie sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Von uns aus gesehen würden wir das und das machen, aber steht nicht in der Bibel. Wäre vorstellbar, dass sie sich überlegen, wir würden jetzt gerne gehen, und stattdessen kommt die Errettung des Kerkermeisters. Die Geschichte geht weiter, sie werden rehabilitiert, sie werden ehrenvoll rehabilitiert, ihre Wunden heilen mit der Zeit, aber die Art und Weise, wie sie mit dem Ganzen umgegangen sind, wurde ihnen zum Segen, die wurde dem Kerkermeister und seiner Familie zum Segen, die wurde wahrscheinlich allen Gefangenen zum Segen, weil sie das miterlebt haben, und die gesamte Umgebung wurde verändert. Ich weiß nicht genau, wo wir alle stehen. Ich habe Menschen erlebt, die gesagt haben, es geht mir prima in der ganzen Krise. Ich komme endlich zur Ruhe. All die Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, haben mich rotieren lassen, und vieles davon werde ich hinterher nicht mehr wieder neu aufnehmen. Ich kenne genauso Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen, weil sie Angst haben, sich zu infizieren. Ich weiß nicht genau, wo du stehst, aber ich möchte dich ermutigen dazu, in dieser Krise genau diese Chance zu suchen. Deinen inneren Menschen so zu pflegen, dass er ruft, Gott ist gut, dass das aus dir vorsprudelt. Und ganz dicht an seiner Hand zu bleiben und zu sehen, wo in seine nächsten Schritte. Jesus, danke dafür, dass du Herr bist. Danke für Gefängnistüren, die sich dem nicht entziehen können, aufzuspringen, wenn du die Erde erzittern lässt. Danke dafür, dass in dieser Krise und in allem, was wir sehen, auch immer eine Chance steckt, dir nahe zu kommen und dem Nächsten zu helfen. Das, was wir hier sehen, ist, dass Paulus und Silas auf übernatürliche Weise der ganzen Region geholfen haben. Wir beten dafür, dass du uns an der Hand nimmst, dass du uns weiterführst, dass wir spüren, wie sicher und wie geborgen wir in dir sind, und dass du uns ein offenes Auge schenkst, wo wir anderen zu Hilfe werden können. Danke dafür. Amen. Mein Grundgedanke war, dass wir jetzt noch ein paar Minuten nehmen.